Digital wird euch präsentiert von me-first.ch, der Website für effizientes und gesundes Arbeiten am Computer.
Wir haben den April, den 20. April 2010, die Uhr zeigt 7:30 und Radio Stadtfilter sendet das Digitalmagazin. Ein Moderator ist allerdings nicht digital, sondern aus Fleisch und Blut und er heisst Matthias Schüssler.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Die Sendung von heute steht unter dem Motto «Digitale Frühlingsgefühl». Wir haben verschiedene Themen für euch vorbereitet, Tipps und Tricks und auch ein kleines Interview. Und wenn ihr jetzt sagt, die digitale Frühlingsgefühl da, das ist doch genau das Gleiche wie die digitale Eiszeit und die digitale Hochsommer, die ihr da immer schon gemacht habt. Und wenn ihr das sagt, muss ich euch recht geben. Das ist wirklich genau das Gleiche. Wir hätten diese Sendung eigentlich gern wollen, den digitalen Vulkanausbruch nennen, aber niemand von uns kann Eia Fiala Jökull richtig aussprechen.
Eia Fiala Jökull.
Ja, also danke Snorri, er kann das. Aber auf jeden Fall nennen wir jetzt halt die Sendung Digitale Frühling. Frühlingsgefühl ist ja auch ein bisschen optimistischer. Und wir fangen, wenn ihr euch das gewöhnt seid, mit einem Fototipp an. Zuerst habe ich aber noch einen kleinen Hinweis auf unsere Facebook-Seite, auf unsere Facebook-Gruppe. Die heisst «Die digitale Welt beim Stadtfilter». Und wenn ihr bei Facebook dabei seid, dann tretet doch dieser Gruppe bei. Das wäre lässig. Und wenn ihr nicht Facebook sondern twittert, dann könnt ihr Reaktionen live in die Sendung schicken, indem ihr den Hashtag Stadtfilter braucht. Und jetzt ohne weitere Umschweife der Fototipp von Kevin Rechsteiner. Er hat einen Vorschlag für experimentierfreudige Fotografen.
Im heutigen Beitrag geht es um eine Fotografieart, die in letzter Zeit sehr aufgekommen ist. Und zwar ist das die sogenannte HDR-Fotografie. HDR steht für High Dynamic Range und bedeutet, dass die Fotos sehr einen hohen Kontrastumfang haben. Man erkennt die Fotos durch das, dass es fast so ein bisschen künstlich wirkt, so ein bisschen wie gemalt, weil halt sämtliche Belichtungsstufen in diesen Fotos abgedeckt sind. Also als Beispiel, wenn ihr nicht HDR fotografiert und zum Beispiel aus einem Raum raus, für raus fotografiert, habt ihr entweder den Raum dunkel und das, was draussen ist, in gutem Licht oder erkennbar. Oder eben umgekehrt, dann ist der Raum alles erkennbar. Dafür haben wir draussen halt nur weiss, weil es einfach draussen zu hell ist. HDR-Fotografie löst genau das Problem, dass ich nämlich den Raum einerseits sichtbar habe, in der richtigen Farbe und in der richtigen Helligkeit, aber halt auch von draussen in der richtigen Helligkeit. Also es kommt so ein bisschen an den Punkt an, wie wir als Menschen effektiv sehen. HDR-Fotografie braucht nicht irgendeine spezielle Kamera, sondern ihr könnt das auch selber machen. Und das funktioniert so, indem man verschiedene Belichtungen von dem Foto übereinander einlegt und so ein HDR-Bild kann generieren. Ich habe jetzt gesagt, es braucht verschiedene Belichtungen. Also ich tue einmal sehr schnell belichten, dann so einen mittleren Bereich und dann einmal sehr langsam, dass ich halt wirklich die verschiedenen Stufen haben. Das müssen nicht unbedingt 3 Fotos sein, es können auch mehr sein. Und dass ihr das könnt gut machen, braucht ihr natürlich ein Stativ, dass ihr wirklich 3-mal das gleiche Bild habt, aber halt eben in verschiedenen Belichtungsstufen. Wenn ihr die Fotokamera aufs Stativ da habt, ist wichtig, dass ihr mit dem Selbstauslöser oder mit dem Fernauslöser fotografiert, dass ihr das nicht verwackelt. Und wichtig ist, dass ihr Blende und die ISO-Zahl auf keinen Fall verstellt und auch den Weissabgleich einmal festlegt, wenn möglich nicht automatisch, sondern wirklich manuell festlegt, dass ihr halt dort möglichst wenig Verschiebungen habt vom Bild. Und dann geht es eigentlich los mit diesen verschiedenen Belichtungsstufen. Das heisst, ihr könnt einfach verschiedene Belichtungen wählen. Vielleicht eine zu hell, eine zu dunkel, dass halt wirklich nur die einzelnen Bereiche von dem Bild dann ideal ausgeleuchtet sind. Weil nachträglich tut man das nachher zu einem HDR-Bild zusammenfügen. Wenn ihr dann die verschiedenen Fotos gemacht habt, braucht ihr ein Programm, das dann eben genau so ein HDR-Bild generiert. Und das kann zum Beispiel das Photoshop sein oder das Photoshop Elements. Da kann man so HDR-Bilder machen aus verschiedenen Einzelbildern. Oder ich habe eine Freeware-Lösung gesucht und habe auch eine gefunden. Und die hat sehr einen lustigen Namen, die heisst QTPFS GUI. Also das QTPFS GUI könnt ihr runterladen, und zwar im Internet. Ich sage es jetzt nochmal: qtpfsgui.sourceforge.net. Die Adresse findet ihr nachher auch auf der Radio Stadtfilter Seite. Ist vielleicht ein bisschen einfacher. Das ist eine Software, wo ihr dann halt die verschiedenen Bilder könnt reinladen könnt. Und dann tut es euch so ein HDR-Bild mit dem ganzen Kontrastumfang machen. Man hat dort noch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, um das Ganze ein bisschen anzupassen. Eine andere Möglichkeit ist, wenn ihr halt nur ein Foto habt, aber das in Rohdaten, also RAW, fotografiert habt, dann könnt ihr zum Beispiel im Lightroom oder in den Programmen, wo ihr das Foto halt wieder entwickelt, verschiedene Helligkeitsstufen machen aus dem Bild. Also ihr könnt wie aus dem einen Bild verschiedene Bilder generieren in verschiedene Helligkeiten und so dann nachträglich ein HDR-Bild zusammensetzen. Ist ein bisschen Fake, funktioniert aber relativ gut, bedingt halt einfach den Zwischenschritt, dass man aus dem einen Bild, das man hat, mehrere Bilder mit verschiedenen Belichtungen macht. Ist ein bisschen kompliziertes Thema. Wenn ihr irgendwie Fragen habt oder Sachen nicht klar sind, könnt ihr uns schreiben auf digital@stadtfilter.ch und sonst viel Spass beim Ausprobieren von HDR-Fotografie.
Das war unser Mr. Foto, Kevin Rechsteiner, und wir machen weiter gerade nahtlos mit unserem Mr. Software, einem Mege, und er redet über ein Ding namens Thunderbird.
Hallo zusammen, das ist der Heiko. Ich möchte euch heute etwas vorstellen, wie ihr könnt zu zweiten oder mehr an einem PC arbeiten. Das Teil, das ich gefunden habe, ist von der N-Computer und heisst L230. Der Witz an dem Kästchen ist, dass man die Leistung von einem PC kann brauchen kann, um gleichzeitig mit mehreren Personen darauf zu arbeiten. Das heisst, ihr habt einen PC, könnt dort Software installieren und könnt dann mehrere von diesen Kästchen dran hängen. N-Computing sagt bis 30 Stück, ich werde ein bisschen misstrauisch, aber ich denke, so 2-3 sollten eigentlich schon gehen. Wenn ihr die Software installiert und konfiguriert habt, könnt ihr am Netzwerk so ein Kästchen anhängen. Das Kästchen müsst ihr euch vorstellen wie eine kleine Box, wo man den Monitor, Tastatur und Maus sowie das Netzwerkkabel anschließt. Und dann könnt ihr so arbeiten. Was mir daran sehr gefallen hat, ist, dass man die Leistung von einem PC teilen kann und man nur noch einen PC braucht. Der Nachteil an dem Gerät ist, dass die Maus- und Tastaturanschlüsse nur als PS2 vorhanden sind. Das sind sehr alte Anschlüsse. Aus meiner Sicht sollte das Gerät USB-Anschlüsse haben. Ein weiterer Nachteil an dem Gerät, finde ich, ist, dass es kein WLAN drin hat. Weil die wenigsten, die ich kenne, haben das Haus von oben bis unten verkabelt. Weitere Informationen findet ihr auf www.ncomputing.com.
Da hat der Mr. Moderator einen Mist erzählt. Das war nicht der Maggie gewesen, also Mr. Software, sondern der Mr. Hardware, der Heiko. Und geschuld an dieser Panne ist natürlich der Mr. Regisseur im Regieraum. Und jetzt machen wir weiter mit dem Maggie, seinem Tipp zum Thunderbird.
Ja, der Thunderbird, der hat es nicht einfach gehabt bei mir. Alle Versionen, bis und inklusive 2, habe ich nämlich fleissig installiert, ausprobiert und dann auch gerade wieder deinstalliert. Erst richtig warm wurde, bin ich mit dem Thunderbird mit der Version 3. Somit ein Hauptgrund, warum ich jetzt Thunderbird benutze, ist IMAP Idle. Es gibt ja so zwei verschiedene Varianten, wie man die Mails vom Server, wo ihr die Mails abruft, auf euer Kompi bringt. Das ist die alte Variante, das ist POP 3, und die neuere, moderne Variante, das ist IMAP. Der Unterschied ist eigentlich grob so gesagt, dass bei POP holt man Mails wirklich ab vom Server und speichert es auf dem Kompi lokal. Und bei IMAP benutzt man den Kompi eigentlich nur oder den Mail-Client nur, um die Mails anschauen, die auf dem Server liegen. Jetzt das Schöne an IMAP Idle ist, dass man nicht mehr muss polen muss, sprich irgendwie so alle 3 Minuten schauen, ob ein neues Mail gekommen ist, sondern der Mail-Client bleibt eigentlich wie immer verbunden mit dem Server, und sobald ein neues Mail kommt, erscheint das gerade sofort auf eurem Kompi. Was ihr dazu einstellen müsst im Thunderbird, das findet ihr in ein paar Tagen in unseren Shownotes auf stadtfilter.ch. Es ist nicht ganz einfach zu herausfinden, ob euer Mailserver das überhaupt unterstützt. Ich weiss zum Beispiel, dass Gmail das unterstützt, aber am besten probiert das einfach aus und schickt euch ein Mail und schaut, ob es gerade ankommt oder ob ihr warten müsst. Was auch speziell gut gemacht ist, finde ich, ist einen neuen E-Mail-Account einrichten. Es gibt nämlich so einen sogenannten Wizard, wo euch ziemlich alle Einstellungen für die herkömmlichen oder bekannten Mail-Server gerade direkt vornimmt und ausprobiert und testet. Also ich finde, so einen Mail-Account einrichten ist noch nie so einfach gewesen wie mit Thunderbird 3. Auch die ganze PGP-Geschichte, also wir haben ja da vorletztes Mal, glaube ich, war es im Digital darüber geredet, über Verschlüsselung von Mails, ist auch sehr einfach. Es gibt eben das Enigmail-Plugin, das man einfach installieren kann und mit dem ist Verschlüsselung auch relativ einfach machbar. Zum Schluss möchte ich euch noch schnell zwei, drei Plugins vorstellen, die ich speziell gut finde oder speziell häufig brauche. Zum einen ist das der Zindus Contact Sync Dienst oder wie auch immer man kann sagen. Auf jeden Fall ermöglicht der mit Gmail Kontakt zu synchronisieren, was mir jetzt als Android-User sehr entgegenkommt, weil ich dann überall die gleichen Kontakte habe. Als weiteres Plugin ist da auch Thunderwave zu nennen. Wenn ihr Wave-User seid, dann kennt ihr da sicher das Problem, dass man meistens gar nicht mitbekommt, wenn dort innen irgendetwas passiert, außer man hat die komischen E-Mail-Nachrichten angestellt. Aber das ist ein Plugin, das einem erlaubt, seine Wave gerade direkt im Thunderbird zu sehen und mitbekommen, wenn irgendetwas passiert. Und ihr habt gehört, für mich die ganze Wave-Geschichte auch in der Mail-Client hier. Ich finde das eigentlich noch ein passender Ort. Dann, was auch sehr wichtig ist für mich, ist die Lightning Extension. Das ist die Kalender Extension für Thunderbird. Dann habe ich gerade meine Kalender eingebunden im Mail Client. Das kennt man ja eigentlich schon so von anderen Mail Clients, die das auch gleich machen. Also, ich würde jetzt mal sagen, Outlook und so. Als letztes Plugin möchte ich da den Quick Filter Prototype erwähnen. Thunderbird 3 ist eigentlich sehr bekannt für seine super Suchfunktion, die alles Mögliche indexiert und macht und tut. Das Problem ist mir, dass manchmal es fast ein bisschen langsam und ein bisschen unübersichtlich ist, wenn man da die ganze Suchfunktion bemüht, nur um ein Mail zu sehen. Da gibt es eben den Quick Filter Prototype. Und der ermöglicht das einfache, schnelle Suchen, wie man es vielleicht sogar von früher noch gewöhnt ist, in einer Mailbox. Und was auch cool ist, man kann zum Beispiel die Mails nach Tag sortiert anzeigen lassen. Es gibt nämlich so einen kleinen Trick, wenn man nämlich die ersten 5 Zahlen braucht auf der Tastatur, wenn man das Mail markiert hat, dann werden diesen Mails so Tags zugeordnet. Mit 0 kann man alle Tags wieder löschen. Und dann kann man diesen Mails dann so Tags zuordnen, wie To-Do oder Important. Und mit dem Quick-Filter sieht man dann alle Mails, die die entsprechenden Tags hat. Und die kann man dann kombinieren mit so Sachen wie, gib mir alle wichtigen Mails, die Attachment haben oder von dem Kontakt sind. Ja, das wär's und viel Spaß mit dem Thunderbird 3.
Das ist der Brad Smith mit dem Pink Floyd-Stück Money in der 8-Bit-Version. Also so tönt das Stück, wenn es zu einer Nintendo-Spielkonsole rauskommt. Und damit, also zu einer uralten Spielkonsole rauskommt. Und mit dem Stück sind wir dann auch beim nächsten Thema gelandet in der digitalen Frühlingsgefühl. Unser Mr. Game hat einen Game-Tipp, der Raul Rönemelzer. Erzählt, wie man alte Spiele zum Laufen bringen kann.
Hallo zusammen, das ist der Raul René Melzer und heute wollte ich euch mal das CAM-VM näher bringen. Das CAM-VM ist eine Software zum Ausführen von alten Adventure-Games auf verschiedenen Plattformen, wie PC, Mac oder Handy. Das funktioniert so, dass für die entsprechenden Games ihre Kern-, sprich Spielinterpreter oder Game-Engines nachprogrammiert sind. Die Original-Games werden rausgelesen und ihre Daten wie Grafik, Sound und Steuerung von das CAM-VM werden interpretiert und das CAM-VM gibt das alles direkt auf dem laufenden System raus. Das sieht dann so aus, als würden die Original-Games auf dem laufenden System ausgeführt. Das CAM-VM unterstützt mindestens 77 Games von unterschiedlichen Plattformen wie DOS, Amiga, C64 und so weiter. Selber läuft das CAM-VM auf Windows, Mac, Linux, Motorola und Symbian-Handys, PSP, Nintendo DS, Wii sowie auf iPhone und andere Plattformen. Ihr seht schon, wenn ihr es als Adventure-Game wie Monkey Island oder Maniac Mansion, Zack McCracken oder Indiana Jones wollt wieder spielen, müsst ihr nur die alten Datenträger führen und die mit ScumVM starten. Die Plattform spielt fast keine Rolle. ScumVM bekommt man unter www.scumvm.org über. Ich sage es nochmal: www.scumvm.org. Damit ihr gerade loslegen könnt, wollte ich euch noch zwei Games vorstellen. Die haben ihre Entwicklungsstudios als Freeware frei rausgegeben, um damit ScumVM zu promoten. Es sind beides klassische Point-and-Click-Adventure-Games mit viel Rätsel und Humor. Flight of the Amazon Queen ist ein Abenteuerspiel über den Pilot und Flugzeugeigentümer Joe King. Er muss seine Lieblingsschauspielerin Faye Russell zum Drehort fliegen. Doch sein Flugzeug kommt in ein Gewitter und stürzt im Amazonas-Urwald ab. Im Urwald sucht er Hilfe und trifft auf den wahnsinnigen Wissenschaftler Dr. Eisenstein, der einen furchtbaren Plan mit der Welt vorhat. Joe King muss die Welt von Dr. Eisenstein retten und erlebt dabei einige abenteuerliche und witzige Anekdoten, die er durch mehrere knifflige Rätsel löst. Beneath a Steel Sky spielt in einer apokalyptischen Zukunftswelt, die voll ist von riesigen Hochhäusern und Industriebauten. In dieser lebensfeindlichen Welt wird der Robot Foster entführt, muss mit seinem kleinen Roboterfreund immer weiter runter in die Stadt vorkämpfen, um die Geheimnisse der Stadt und seiner eigenen Herkunft zu ergründen. Dabei muss er viele spannende Rätsel lösen. Download-Links zu den beiden Games und zu ScumVM findet ihr auf www.scumvm.org/downloads. Wie immer sind die Links auf unseren Shownotes unter www.stadtfilter.ch unter Podcast bei Digital. Ich wünsche euch viel Spass mit Flight of the Amazon Queen und bin aus Steel Sky und mit den anderen alten Games, die auf ScumVM spielt.
Stadtfilter!
10 vor 8, das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter und wir spüren die aktuelle Jahreszeit. Der Frühling und offenbar spürt auch Google den Frühling. Die haben nämlich eine Initiative gestartet, die Data Liberation Front heisst und sie ist unter dataliberation.org zu finden. Es geht darum, dass man alle seine Daten, die man bei Google gespeichert hat, immer kann exportieren und mit Sack und Pack quasi zu einem anderen Dienstleister kann die zügeln und wechseln. Ist eine gute Sache, findet mir. Und darum habe ich gefunden, ich rede mit dem Verantwortlichen bei Google darüber. Das ist der Brian W. Fitzpatrick. Er ist Engineering Manager bei Google in Chicago. Ich habe das Gespräch auf Englisch geführt und so sendet mir es jetzt auch leider ohne Untertitel, weil das beim Radio eher ein bisschen schwierig ist. Als erstes habe ich dann den Brian nach dem Namen gefragt. Data Liberation Front tönt nach terroristischer Organisation. Und darum habe ich von dem Mann wissen, ist denn Google neuerdings so eine Terrororganisation?
Oh, certainly not. We sort of started off, the name is an homage to Monty Python from the movie Life of Brian, where they had these different sort of splinter groups arguing about what the names were, and they were sort of all trying to do the same thing. And when we first started, we were trying to come up with a name and had a little bit of difficulty agreeing on something. But, you know, we see ourselves, I think, a little bit as revolutionaries in what we're trying to do. But within Google, no, what we're doing is not revolutionary at all, actually.
But for non-Google people, it's revolutionary. And what's the revolution there?
Well, I think it's revolutionary in the sense of a big company doing something like this. What we work to do is make sure that you, as a Google user, can take your data and copy it out of Google, basically. So we want to make sure that anything you create in Google or put into Google that you can take out as well. So that if you decide you find a better product somewhere, you could take it with you.
I can export it, and that works for any Google service, for Picasa, for mail, for alerts, for whatever I can think of?
Yes, and we've actually... there's some products, I think, where it's still a little more difficult than we'd like. So we're constantly working to make it even easier. The whole point is that you can take your data out in bulk, right? So that you don't, if you have Picasa photos, for example, you don't spend time downloading one photo at a time, that you can click a button and pull all your photos at once.
And why is Google doing such an insane thing? Because other companies try to keep their customers by not making it easy to go away. Why?
Well, we started with Google Search years ago, and it's always been easy to leave Google Search, right? If you want to use another search engine, you just type the name of that search engine into your web browser, right? So the way that we've kept our users with us is by continuing to make our search product as the best product that we can that meets our users' needs. So our thought is that if we do this for all of our products, it sort of lights a fire under us to continue innovating and to continue making our products better so that people stay with our products because they're the best products for them, not necessarily because they are locked in or can't leave with their data.
And in which formats I can get out my data from Google services?
We typically use open formats. We don't want to use anything proprietary, so we'll use anything that's available. If we'll use maybe XML file, and we'll document the way in which that we use it so that people can understand it easily. So it depends a lot on the data, but again, we focus on open formats.
But if I get it out in an open format, it doesn't mean I can do anything with the data if there's not a good service to go or a good application to work with that data.
Well, first of all, you can always have a copy of it. Sometimes people feel more comfortable having a copy of it that they can do something with. Typically, there are competing services. So for Blogger, for example, with Gmail, there's a lot of different email things out there. So you've always got that opportunity. You know, whether or not there's another product that's as good as the one, then you know, that's a different story.
That's not your problem.
It's not our problem. But you know, if you think that our product's the best one for you, then you don't necessarily need to use it. But again, it's important to have that there, you know, to be able to use that if you want to leave or if you have a reason to leave.
And a lot of people are not comfortable with the cloud because there is no the data is not on their own hard drive. They don't possess the data in a probably an old-fashioned point of view. Is that as well an aspect to that data liberation front to take away that fear and give the people a possibility to store their data locally?
It definitely addresses that. Again, I think that, you know, when you store something in a Google service, right, we create multiple copies across multiple data centers because it would be terrible if we lost something that you were storing with us. You know, your email is important, for example. You wouldn't want to lose that. So it's typically very safe as opposed to if you have a copy on your laptop, which you could drop or it could get stolen or something like that. It's just one copy. But typically, I think people feel more comfortable to know that they can have a copy, you know, locally that they can, you know, touch or feel on their laptop or their home computer, that sort of thing.
And I get, if I export it, I get a copy that the data remains at Google's. And there is another Google service called Google Dashboard to delete or see what's there and delete the data if I want to. Why not integrate the two of those services?
We're always looking at ways of doing that. I mean, being able to delete your data is very important. The data liberation aspect is just about copying your data, about having control so that you can take that data. A lot of people use the data liberation features weekly sometimes to make local frequent backups of their data from Google services. If they wanted to delete it, they'd have to go in and do that separately. We don't want to tie the two together so that if you copy your data out, you have to delete it.
I guess that's an interesting initiative, this data liberation front, but there is it's a technical point of view. There is a political point of view as well. The keyword there is net neutrality. Is that any of your consideration, or do you say we just focus on the technical points?
Well, I think we're just focusing on the technical points of data liberation, of the fact that you can copy your data. We really want to get people to think about it before they start putting their data in a product, even if it's ours, as opposed to when it comes time to leave. Because when it comes time to leave, it's too late. Your data's already in there. Can you get it out or not? Well, you'll see.
One final last question. Google was under criticism after release of Google Buzz because there was privacy issues there. Is that after that not so good view in the public response there an initiative to make up for that and to show, yes, we're concerning about privacy, about data, about the users and what they do?
I think we take it very seriously. I mean, with Buzz, The team worked, you know, absolutely day and night over the weekend to fix the problems that they had when they initially launched. But I think that we continue to do the deliberation front. We started it almost 2.5 years ago at this point, basically, internally. We've only recently started talking about it externally. So while we're actually getting out there more and talking about it, it's not a reaction to anything. It's more of a proactive thing that we've been started into the company because we think it's the right thing to do.
Ja, das ist unsere Hommage an The Life of Brian Monty Python mit der Brian Song. Und das ist es mit dem digitalen Frühling für die 57. Ausgabe vom Digitalmagazin. Wir sind fertig. In den nächsten Wochen gibt es Kummerbox live und da brauchen wir noch ein paar Fragen von euch. Die schickt ihr bitte an digital@stadtfilter.ch und die Adresse könnt ihr auch für allgemeine Rückmeldungen brauchen. Als nächstes im Programm von Radio Stadtfilter gibt es die Sendung Amri's World Music. Bleibt also dran, ich habe Feierabend. Am Mikrofon verabschiedet sich der Matthias Schüssler. Bis in einer Woche. Habt's gut. Tschüss miteinander.
Okay, so off we go. I'm here with Patrick Fitzgerald.
And very close. It's Brian Fitzpatrick.
Oh, no, not close. Just the other way around. Okay, that was the sound check. I'm here with Brian Double.
Digital ist euch präsentiert worden von me-first.ch, der Website für effizient und gesundes Arbeiten am Computer.